Paulus erklärt den Kolossen mit wenigen Worten eindrücklich, wie einzigartig Jesus ist. Dass er existierte, bevor die Welt erschaffen wurde. Und dass er sogar der Schöpfer der sichtbaren wie der unsichtbaren Welt ist. Jesus schuf das ganze Universum. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und dadurch nimmt Jesus eine absolute Sonderstellung ein. Nichts und niemand ist ihm und ist mit ihm vergleichbar. Jesus ist Gott, er ist Schöpfer, er ist das Ziel, er ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte und er ist der Lebensspender. Jeder Mensch ist von Jesus abhängig, jeder, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Selbst ein überzeugter Atheist, und mag er noch so überzeugt sein, dass es keinen Gott gibt, bleibt von Jesus abhängig. Er kann dem gar nicht entfliehen. Denn er kann nur atmen, weil Jesus ihm das ermöglicht. Denn Jesus ist auch der, der die ganze Welt in Gang hält. Jeder Mensch lebt abhängig von Jesus. Das haben wir letzten Sonntag alles genau miteinander betrachtet und das könnt ihr jetzt auf der Homepage euch noch anhören oder nachlesen. Doch das ist nicht alles an Einzigartigkeit, die Jesus auszeichnet. Jesus ist einfach, die Welt ist ja voll von Einzigartigkeiten, habe ich ja letztes Mal gesagt, aber das Allereinzigartigste, das es überhaupt gibt, ist Jesus. Denn er ist der, der all diese, die Möglichkeiten zu dieser Einzigartigkeit geschaffen hat. Nun wollen wir schauen, was Paulus weiter erklärt. Ich lese im Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles. Sie umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Jesus der Erste. Paulus klärt nun das Verhältnis, wie Jesus zur Kirche steht. Denn das war für die Christen in Kolosse nicht einfach klar. Gibt es im christlichen Glauben, wie das in den anderen damaligen Religionen war, spezielle Götter und Engel, die für verschiedene Anliegen der Kirche zuständig sind? Klar, Jesus hat die Welt erschaffen und er steht über aller Macht und aller Gewalt. Doch wie steht es mit der Kirche? Hat er die Aufsicht und die Begleitung der Kirche? Oder hat er sie delegiert? Müssen wir noch zu anderen Göttern gehen? Gibt es noch Heilige, die wir ansprechen müssen für besondere Anliegen? Nun, wenn das so wäre, wäre das für die Christen in Kolosse nicht fremd und überraschend gewesen. Sie sind in einer Götterwelt groß geworden, in der verschiedene Götter für unterschiedliche Anliegen zuständig waren. Zum Beispiel Zeus, der Gott des Himmels und des Donners, Hera, die Beschützerin der Stadt Agros, Demeter, die Göttin der Erde und des Getreides und so weiter. Es gab verschiedene Götter in ihrem Denken mit verschiedenen Zuständigkeiten. Die Kolosse waren sich gewohnt, je nachdem, was nötig war, was ihr Anliegen war, zu dem jeweiligen zuständigen Gott zu gehen, um Hilfe zu bitten und ihm Opfer zu bringen. Doch bei Jesus ist es nun ganz anders. Er ist einzigartig. Für die Gemeinde gibt es keinen Engel, keine Heiligen oder irgendeinen anderen Gott, der zuständig wäre. Es ist nicht so. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Was in den Ohren, unseren Ohren, fast langweilig und selbstverständlich klingt, ist hier ein Jubel. Ich bin überzeugt, dass die Kolosser darüber erstaunt waren, dass der Schöpfer des Universums auch das Haupt der Gemeinde, der Kirche ist. Die Götter mit ihren verschiedenen Zuständigkeiten können jetzt abdanken. Man kann sie vergessen. Sie sind bedeutungslos. Jesus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde, der das ist das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde steht unter dem direkten Schutz und Führung des Schöpfers des Himmels und der Erde. Er ist sozusagen der Erste der Gemeinde. Und Paulus ist von dieser Tatsache dermaßen begeistert, dass er auch den Christen in Ephesus schreibt: Ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, dem Herrscher über das ganze Universum, er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Man merkt hier diese Begeisterung. Das war nicht sehr, für uns sind diese Dinge selbstverständlich. Wir haben das vielleicht schon 50 Mal gelesen, denken, ja, schön. Aber die Menschen sind in einer Welt groß geworden. Das ist einfach ein Knaller, was hier der Paulus sagt. Und Paulus ist selbst begeistert davon, dass es eindeutig ist, dass Jesus das Haupt ist. Es ist einfach faszinierend. Jesus lässt sich durch niemanden und nichts vertreten, sondern er selbst leitet die Kirche. Und wenig die Beziehung zwischen Jesus und den Christen ist, wird durch den Begriff des Hauptes und des Leibes deutlich. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Ein Haupt benötigt einen Körper. Und dieser Körper ist die Kirche. Die Gemeinde ist sein Leib. Und Jesus lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also der, der die Welt erschaffen hat und dem jede Macht untergeordnet ist. Er steht auf unserer Seite. Und das sogar in organischer Weise verstanden, sind wir mit ihm verbunden. Wir sind und bilden den Körper, den Leib von Jesus. Alle Christen zusammen bilden den Leib Jesu. Und Jesus ist das Haupt. Und Paulus ruft das auch den Korinthern in Erinnerung. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass mit euch und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist. Seines Leibes. Wir sehen, wie Kirche organisch verstanden wird, nicht institutionell. Wir sind sein Leib. Jesus ist sozusagen, und das zeigt dieses Bild, mit uns zusammen vollständig. Das ist eine unglaubliche Würdigung von uns Menschen, dass wir zum Leib Jesu gehören dürfen, dass wir ein Teil von Jesus sind. Und Jesus ist in jeder Hinsicht der Erste der Schöpfung und der Erste der Kirche. In der Auferstehung hat Jesus gezeigt, dass er auch der Erste der neuen Schöpfung ist. Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Durch die Auferstehung ist Jesus der Erste der neuen Schöpfung. Er hat die Macht des Todes gebrochen und so den Weg in die neue Welt geebnet, den Weg zum Himmel geöffnet. Christus ist von den Toten auferstanden, schreibt Paulus den Korinthern. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Er ist auch hier der Erste. Die Die Auferstehung von Jesus gibt uns die Sicherheit, dass der Tag kommen wird, an dem wir selber miteinander auferstehen werden. Der Tag, an dem wir einen neuen und unvergänglichen Körper bekommen werden. Der Tag, an dem keine Krankheiten und kein Leiden mehr sein wird. Die Auferstehung gibt uns die Garantie dafür, dass diese Zukunft kommen wird. Und da ist es verständlich, dass Petrus darüber auch, man merkt einfach, also ich bin immer fasziniert, ich sammle ja, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann sammle ich einfach Verse. Das ist einer meiner Arbeitsschritte. Ich sammle so viele Verse wie irgend möglich. Natürlich nicht die ganze Bibel, dann muss ich sie ja nicht sammeln. Aber alle, die, ich denke, irgendetwas mit diesem Thema zu tun haben. Und ich bin immer wieder neu fasziniert, was man dann dabei entdeckt. Und auch hier wieder, ich habe entdeckt, wie begeistert die Apostel waren über diese Tatsachen. Und auch hier ist wieder ein Jubel des Petrus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Da merkt man die Begeisterung, die Freude, die Dankbarkeit für das, was wir in Jesus geschenkt bekommen. Mit der Auferstehung hat Jesus sozusagen das neue Leben begründet. Er ist der Schöpfer des neuen Lebens, der neuen Welt. Also nicht nur des Universums, sondern auch der neuen Welt. Und weil Jesus auferstanden ist, können wir sicher sein, dass wir auch auferstehen werden. Doch unsere Auferstehung wird später stattfinden, denn wenn Jesus das nächste Mal kommen wird, dann werden wir auferstehen. Die Auferstehung geschieht nämlich in einer von Gott festgelegten Ordnung, wie Paulus schreibt, zuerst ist Christus auferstanden und dann lange niemanden mehr. Bis jetzt 2000 Jahre lang niemand. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Dann wird sein Leib auferstehen. Miteinander. Wir werden alle miteinander auferstehen. Zuerst Jesus, er ist der Allererste. Er gibt die Garantie, dass das geschehen wird, was hier der Paulus beschreibt, dass wenn Jesus wiederkommt, wir auferstehen werden. Die, die dann leben, deren Körper wird verwandelt werden in den unvergänglichen Körper. Und die, die gestorben sind schon, die werden auferstehen. Und alle miteinander werden wir Jesus entgegengehen. Jesus ist in jeder Hinsicht der Erste. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass Jesus der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Das hat nichts mit der Geburt zu tun, der Erstgeborene. Das heißt nicht, dass er geboren wurde als Erster, sondern es bezeichnet seine einzigartige Stellung. Er ist der Erste vor allem. Und in diesem Abschnitt, den wir hier miteinander anschauen, verwendet Paulus dasselbe Wort im Grundtext. Wieder der Erstgeborene. Und zwar der Erstgeborene von den Toten. Also Jesus ist der Erstgeborene, der Erste vor der Schöpfung und er ist der Erste des Leibes Christi, der neuen Schöpfung, der neuen Welt. Und so ist es, wie Paulus sagte, nach Gottes Plan soll Jesus in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Jesus ist der Erste in jeder Hinsicht. Er ist vor der Schöpfung, hat die Welt erschaffen und hat das neue Leben erschaffen, die neue Welt. Und Jesus ist der Einzige. Paulus beschreibt mit wenigen Worten eindringlich, wie einzigartig Jesus ist und dass er quasi der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist. Die ganzen römischen und griechischen Götterwelten können abdanken. Sie verblassen neben Jesus und es wird sichtbar, wie bedeutungslos sie in Wirklichkeit sind. Obwohl man ihnen große Tempel gebaut hat, unglaublich große, aber sie sind eigentlich einfach bedeutungslos. Die ganzen Tempel für die Götter, das ist mal geistlich gesehen reiner Bluff. Es ist reiner Bluff. Weil die Macht ist nicht bei den Göttern, denen man die Tempel gebaut hat, sondern die ist bei Jesus. Da könnte bei den Kolossen schon die Frage hochgekommen sein, warum denn das so sei? Kann man wirklich davon ausgehen, dass nur Jesus von Bedeutung ist? Wollte Gott wirklich alles auf Jesus konzentrieren? Und was ist mit den Menschen, die ernsthaft, hingebungsvoll und vorbildlich andere Götter verehren und ein Leben führen, das sehr anständig und beachtlich ist? Manifestiert sich Gott nicht in jeder Religion in irgendwelcher Weise? Und ist es nicht so, dass wir vielleicht doch noch da und ab und zu einmal einem anderen Gott bei dem Tempel mal irgendein kleines Opfer hingeben? Das sind die Fragen, die Menschen bis heute stellen. In unserer toleranten Welt empfinden wir, und viele Menschen empfinden das, die Vorstellung anstößig, dass nur ein einziger in der Lage ist, uns mit Gott zu versöhnen. Was Jesus über sich sagt, finden viele anmaßend und arrogant. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist tatsächlich sehr eindeutig und schließt alle anderen Möglichkeiten aus. Und wenn es nach mir ginge, dann würde ich jedem gern sagen, es ist schon okay, was du glaubst. Ist schon okay, wenn du nur religiös bist und nur ein geistliches Leben führst, ist schon okay. Gott wird sich sowieso über dich freuen und er wird dich sowieso mit Freude in Empfang nehmen. Aber offensichtlich sieht es Gott selbst anders. Und Paulus begründet sogar, warum das so ist, warum er Jesus erwählt hat, der Erste zu sein. Die Begründung wird nicht jedem gefallen, aber sie ist, wie sie ist. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Gott wollte das. Und man könnte es auch ein bisschen anders übersetzen und sagen, Gott hat es gefallen, es so zu machen. Er wollte es so machen, es hat ihm gefallen. Er wollte alles auf seinen Sohn konzentrieren. Er wollte sein Wesen allein in Jesus repräsentiert sehen. Und es gibt nur einen Ort in dieser Welt, wo Gott wirklich in seiner ganzen Fülle wohnt, in Jesus Christus. Das haben wir ja letzten Sonntag gesehen. Jesus ist Gott. Es hat Gott gefallen, es so zu machen. Und eigentlich finde ich das eine hervorragende Lösung, die Gott da gefunden hat. Für das Problem, das wir haben, das Problem der Sünde. Denn wir müssen uns dadurch nicht mit verschiedenen Gottheiten auseinandersetzen. Wir müssen nicht überlegen, mit welchem Anliegen ich zu welchem Gott gehen muss. Das wäre ein Riesenaufwand. Es ist einfach eindeutig und klar, Jesus ist der erste und der einzige Ansprechpartner und er hat uns den direkten Zugang zum Vater geöffnet. Wir brauchen nichts nebendran. Wir brauchen keine Leute, die uns aufklären, welcher Gott, welcher Heilige für was zuständig ist. Ich weiß, es ist bis heute so. Ich glaube, der Sankt Antonius, oder wie der heißt, das ist so einer. Da gehen die Leute und dann spenden die dem Geld. Warum? Weil sie hoffen, dass er ihnen hilft. Die haben den Kolosserbrief noch nicht gelesen. Diese Leute, oder noch nicht verstanden, was Paulus hier erklärt. Das ist völlig unsinnig, es nützt nichts. Einziger Ansprechpartner ist Jesus selbst. Und ich finde das eine hervorragende Lösung. Es ist eindeutig und klar, Jesus ist unser Ansprechpartner. Und dieser Weg steht nicht wenigen privilegierten Menschen offen. Jeder Mensch kann sich Jesus zuwenden. Das ist doch wunderbar. Und das ist auch gerecht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Es sind nicht einfach die Reichen, es sind nicht einfach die Armen, es sind nicht einfach die Frommen, sondern jeder Mensch. So gerecht. Und es ist erstaunlich, dass Menschen Gott deswegen vorwerfen, er sei ungerecht, dass es nur diese eine Möglichkeit zur Versöhnung gäbe. Aber das ist einfach nicht wahr. Es wäre ungerecht, wenn die Versöhnung nicht funktionieren würde. Es wäre ungerecht, wenn nur bestimmte Menschen zu Jesus kommen könnten und anderen den Weg verwehrt wird. Aber jeder kann kommen. Wie dumm das Verhalten der Menschen in den Augen Gottes sein muss, möchte ich am Beispiel der verschütteten Arbeiter in dem Kupferbaugebiet in Chile zeigen. Am 5. August 2010 brach ein Durchgang ein und diese 33 Männer waren im Berg eingesperrt. Und es wurden große Anstrengungen unternommen, um die Bergleute zu retten. Durch die bestehenden Schächte konnten die Eingesperrten nicht herausgeholt werden, weil der Berg irgendwie rumorte und sie versuchten es und da sind doch dann wieder Gänge eingebrochen und es war einfach nicht möglich, über die bestehenden Gänge zu den Leuten zu kommen. Das Risiko wäre zu groß gewesen, dass sie noch mehr Arbeiter verschüttet würden. Die einzige Chance bestand darin, dass man von der Bergkuppe in die Tiefe hinunterbohrte. Und das haben sie dann auch getan. Sie bohrten quasi auch von der Bergkuppe einen Kanal runter an den Ort, wo diese Männer waren. Sie haben dann von verschiedenen Richtungen gebohrt und einer hat dann da einen Volltreffer gelandet. Es dauerte 68 Tage. Ich muss mir mal vorstellen, diese Arbeiter waren 68 Tage in diesem Loch. Jetzt über 2 Monate. Bis man sie befreien konnte. Und am 13. Oktober 2010 war es soweit und die 33 Männer wurden mit der Rettungskapsel Phoenix 2 hochgezogen. Das war, wenn man die Bilder sieht, ihr könnt das im Internet eingeben, könnt ihr mal die Bilder anschauen, da seht ihr so viele glückliche Menschen, wo diese Männer hochkommen und dann die Familien, die sich freuen, dass sie ihre Frauen, ihre Männer, Kinder, ihre Väter wiedersehen. Das ist sehr beeindruckend. Aber nun, was denkt ihr, wie die Rettungsleute nach ihrem großen Einsatz reagiert hätten, wenn die Männer im Berg sagen würden, sie wollen nicht mit dieser schäbigen Kapsel Phoenix 2 da hochgezogen werden? Ich meine, das sieht nicht sehr gemütlich aus hier. Das passt uns nicht. Wir wollen eine andere Kapsel. Wir wollen uns setzen können mindestens. Und irgendwo vielleicht schon einen Kaffee bekommen oder was auch immer, aber nicht, bitte nicht mit dieser Kapsel. Was denkt ihr, was diese Rettungsmannschaft, wie die reagiert hätte? Vielleicht hätten die Retter dann aufgegeben. Vielleicht hätten die gesagt, wenn ihr nicht wollt, dann lasst es halt bleiben. Wir haben nur diese einzige Möglichkeit, euch jetzt hochzuziehen. Und wenn ihr das nicht nutzt, werdet ihr sterben. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Viele Menschen verhalten sich so, dass Gott uns retten will und eine Aktion gestartet hat, die länger als 68 Tage ging. Die funktioniert, mit der jeder Mensch sich mit Gott versöhnen kann. Und wir Menschen stehen da und sagen, Gott, das ist mir zu einfach. Ich will eine andere Variante. Ich will es nicht mit Jesus. Ich will nicht mit Jesus versöhnt werden. Mach noch einige andere Varianten. Und wir erwarten, dass Gott das macht. Mit was für einer Arroganz? Wer ist denn da arrogant? Sicher nicht Gott. Sondern der Mensch, der dieses Angebot Gottes in den Wind schlägt. Das passt uns nicht, wir wollen eine andere Möglichkeit, wir wollen einen anderen Weg. Doch Jesus ist und bleibt der Einzige, der uns retten und mit dem Vater versöhnen kann. Denn Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Und als letztes, Jesus ist der Gebende. Gott hat sich diese Rettung sehr viel kosten lassen. Er hat es zugelassen, dass sein Sohn verspottet, geschlagen, gedemütigt und ermordet wird. Jesus hat sich demütigen lassen, in einer Art und Weise, wie vermutlich noch niemand von uns je gedemütigt worden ist. Und das alles mit dem Ziel, tat er, für unsere Schuld zu bezahlen, damit Versöhnung möglich wird. Gott hat beschlossen, durch Jesus das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Diese Versöhnung hat einen sehr hohen Preis. Was Jesus für uns getan hat, können wir gar nicht genügend würdigen. Petrus sagte es in aller Deutlichkeit: Ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das ihr schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, dass der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold. Wissen wir das wirklich? Wissen wir, dass wir freigekauft sind? Wissen wir, dass wir kein Silber und Gold, wir uns nicht mit Silber und Gold freikaufen können, auch nicht mit vielen Gebeten, auch nicht mit, weiß ich was, für religiösen Handlungen, nichts können wir uns freikaufen. Wer uns freigekauft hat, ist Jesus selber, der sich für uns gegeben hat. Wir können uns nur freikaufen lassen. Den Preis, der sehr hoch ist, hat Jesus für uns bezahlt. Das ist Evangelium. Er hat für uns bezahlt und sich für uns gegeben, damit wir uns versöhnen können. Das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Er hat uns durch seinen Tod die Voraussetzung geschaffen zur Versöhnung. Und vielleicht denkst du, dass du die Versöhnung mit Gott nicht brauchst, weil du ein recht gutes Leben führst. Du hast noch nicht gestohlen, wenigstens nicht so viel. Schon gar niemanden ermordet. Hast deine Kinder gut großgezogen. Warst immer fleißig. Doch darum geht es ja nicht. Dass wir einigermaßen anständig durchs Leben kommen. Es kommen viele Menschen einigermaßen anständig durchs Leben. Ich bewundere diese Menschen auch und schätze die sehr. Die wichtigste Sache, die wir in unserem Leben aber klären müssen, ist unsere Beziehung zum Schöpfer. Bin ich mit Gott versöhnt? Das ist die zentrale Frage eines jeden Menschen, müsste das sein. Und die Versöhnung mit Gott ist nur mit Jesus möglich. So steht es unmissverständlich in der Bibel: wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Der hat diese Rettungskapsel verabscheut und gesagt: Nein, da steige ich nicht ein. Und hat nicht begriffen, dass das Gottes einziges Angebot ist, das ihn rettet. Nur wer an Jesus glaubt, wer sich durch Jesus mit Gott versöhnen lässt, der bekommt ewiges Leben. Und Paulus will jetzt noch eines ganz klar gesagt haben. Auch in Bezug auf die Versöhnung gibt es nur eine Person, Jesus Christus. Alles, was im Universum Versöhnung braucht, kann diese Versöhnung durch Jesus bekommen und nur durch Jesus. Nur so kann ich das verstehen, was Paulus nämlich jetzt noch sagt. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Damit niemand auf die Idee kommt, es gäbe noch irgendwo eine andere Instanz, die zur Versöhnung für irgendetwas hergezogen werden kann. Es gibt nur einen Namen, der versöhnen kann. Sei es im Himmel, sei es auf der Erde, was immer Versöhnung braucht. Es ist einzig und allein Jesus Christus. Er hat sich für uns gegeben. Jesus, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat, er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt. Die Kirche ist kein Verein mit Menschen, die durch ein gemeinsames Interesse miteinander verbunden sind. Die Gemeinde ist auch nicht eine Institution, obwohl wir dazu neigen, die Kirche zu institutionalisieren und mit Regeln zu formieren. Die Kirche ist eine Körperschaft, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Körperschaft, deren Haupt Jesus Christus ist und der alles zusammenhält. Jesus sorgt dafür, dass der Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie es Gott möchte. Jesus sorgt dafür. Gemeinde ist ein lebendiger Leib, der durch Menschen gebildet wird, die die Versöhnung angenommen haben. Durch Jesus Christus sind sie untereinander verbunden und bilden die Kirche. Jesus ist das Haupt der Kirche. Er ist der Erste, er ist der Einzige und er ist der Gebende. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und ich möchte dir danken, dass du deine ganze Fülle in ihm wohnen lässt. Und dass wir sicher sein können, dass es keinen anderen Ort, keine Person, keinen anderen Gott gibt, der es verdient, verehrt und angebetet zu werden. Dass es nur eine Instanz gibt in dieser Welt, die Versöhnung mit dir ermöglicht. Nur eine Instanz, wo wir wirklich Hilfe bekommen. Das ist dein Sohn, Jesus Christus. Und wir danken dir, dass du das so gemacht hast. Ich finde das eine gute Idee, einen guten Weg. Und wir wünschen uns, dass noch viele Menschen das nicht einfach ablehnen, weil sie denken, sie bräuchten irgendwas anderes. Denn alles andere funktioniert nicht. Das Einzige, was helfen kann, ist dein Sohn, Jesus Christus. Durch ihn haben wir die Versöhnung und das ewige Leben bekommen. Durch ihn haben wir die Gewissheit, dass der Tag kommen wird, an dem wir auferstehen werden. Durch ihn können wir uns freuen auf die neue Erde und auf den neuen Himmel. Wir beten dich an im Namen Jesu.